ARD.
Er sagte, wir haben einen neuen Chef. Für uns schwierig, weil er ist nicht von der Deutschen Bahn. Er hat keine Ahnung von Eisenbahn, aber kunstverrückt. Geht zu dem. Ist der Einzige, der euch zuhören wird überhaupt bei der Bahn. Sonst macht das doch keiner mit 100 Wasser einen Bahnhof umbauen.
Bunte Kacheln, runde Türmchen, goldene Kugeln. Heute gehört der Bahnhof in Uelzen zu den ungewöhnlichsten Stationen überhaupt. Der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser hat ihn gestaltet. Aber wie bitteschön kommt man auf die Idee, den Bahnhof in einer mittelgroßen Stadt von einem weltbekannten Künstler umbauen zu lassen? Und wenn die Idee da ist, wie setzt man sie denn um? Wie überwindet man die Hürden vom Eisenbahnbetrieb bis zum Denkmalschutz? Darum geht's bei dieser Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Raimund Nowak gibt Antworten darauf. Er ist einer der Ideengeber und zusammen mit anderen treibende Kraft hinter dem Projekt Hundertwasserbahnhof Uelzen. Mein Name ist Markus Wetterauer. Herzlich willkommen. Uelzen, 34.000 Einwohner, zwischen Hannover und Hamburg gelegen. Der Bahnhof entstand 1886 unter dem preußischen Baumeister Hubert Stier. Er war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein wichtiger Kreuzungsbahnhof an den Strecken Hannover, Hamburg und Berlin-Bremen. Die Verbindung Berlin-Bremen war die berühmte Amerika-Linie. Vor und nach 1900 reisten in den Zügen viele Auswanderer, heute würde man sagen Migranten, von Berlin an die Nordseehäfen und weiter in die USA.
Im Weltkrieg Zweiten hat er einige Treffer bekommen und dann das Schicksal erlitten, vieler Bahnhöfe nicht mehr richtig aufgebaut. Nicht gut gepflegt, hässliche Anbauten. Als wir da angefangen hatten mit dem Projekt Hundertwasserbahnhof, war 1994, da sah der Bahnhof schon nicht mehr so aus, wie er damals von Hubert Stier gebaut wurde.
Nur von Hubert Stier zu Friedensreich Hundertwasser, das ist ja nicht unbedingt das Naheliegendste. Man hätte den lädierten Bahnhof ja auch einfach so sanieren können. Die Geschichte mit Hundertwasser hat mit der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover zu tun und mit Raimund Nowak.
Seinerzeit arbeitete ich schon für die Stadt Hannover. 1993 entstand die Idee, wusste eher als viele andere, dass es zur Weltausstellung auch Projekte außerhalb Hannovers geben wird. Und ich komme aus Uelzen, wohnte noch in Uelzen, war in Uelzen sogar im Stadtrat. Die müssen ja als guter Ratsherr auch was für ihre Stadt tun. Deswegen habe ich auch einen Vorschlag für Uelzen gemacht, was Uelzen zur Expo machen könnte. Mein Vorschlag war nicht Hundertwasser. Mein Vorschlag war, den Bahnhof der Zukunft hier zu bauen.
Bahnhof 2000. Nicht mit Hundertwasser, sondern mit Photovoltaikdach, mit Solartankstelle, mit Carsharing, Autoteilen. Alles Ideen, die 1994 Zukunftsvisionen waren. Zumal in einem kleinen Fernbahnhof wie in Uelzen.
Es gab eine zweite Idee. Der Stadtdirektor sagte, er hätte lieber eine Kunstausstellung während der Expo, um Gäste von Hannover nach Uelzen zu locken. Und er schlug auch einen Künstler vor. Brauchte ja einen Weltstar, sonst kommt ja keiner. Und der Weltstar war Friedensreich Hundertwasser. Die Zeitung schrieb, Streit im Uelzer Rathaus, was macht Uelzen zur Expo? Bahnhofsumbau oder Hundertwasser Kunstausstellung. Wer löste den Konflikt? Ein Leserbriefschreiber. Es war der folgenreichste Leserbrief, der hier in Norddeutschland wohl jemals geschrieben wurde. Ein Mann schrieb, er hätte gehört, Hundertwasser würde auch bauen. Warum lasst ihr nicht den Bahnhof umbauen? Habt ihr beide Vorschläge zusammen? Das war die Geburt der Idee Hundertwasserbahnhof Uelzen.
Natürlich ging das alles nicht so einfach, wie es sich anhört. Auf der einen Seite gab es Hürden zu überwinden, auf der anderen Seite eine Reihe von Glücksfällen, die dabei halfen. Zum Teil unglaubliche Glücksfälle, wie Raimund Nowak im Nachhinein feststellt.
Es gab für diesen Vorschlag keine Mehrheit in der Stadt. Deswegen haben wir einen Verein gegründet aus Mitgliedern des Stadtrates, verschiedener Fraktionen auch, einige Leute aus der Wirtschaft. Und wir hatten dann die Aufgabe, die Bahn zu überreden.
Der erste Glücksfall, die Bahnreform von 1994. Damals war ziemlich viel im Umbruch bei dem ehemaligen Staatskonzern. Und daraus erwuchsen vorher undenkbare Möglichkeiten bei der DB als Eigentümer des Bahnhofs.
Der zuständige Manager saß in Braunschweig. Er sagte uns, für euren Bahnhof habe ich jedes Jahr 800 D-Mark, wir waren noch in D-Mark-Zeiten, für die bauliche Unterhaltung. Wenn es regnet, ich habe Dachpappe auf dem Dach. Dann regnet es durch. Ich brauche kein 100 Wasser von euch, ich brauche 100 Wassereimer. Hatte aber eine Idee. Er sagte, wir haben einen neuen Chef. Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Für uns schwierig, weil er ist nicht von der Deutschen Bahn. Er hat keine Ahnung von Eisenbahn, aber kunstverrückt. Der lässt Designerfiguren auf die Bahnsteige stellen. Der Mann hieß Martin Lepper. Die Figuren, die dort standen, hießen Leppermännchen. Haben gesagt, geht zu dem. Ist der Einzige, der euch zuhören wird überhaupt bei der Bahn. Sonst macht das doch keiner mit 100 Wasser einen Bahnhof umbauen. Wir haben das Glück gehabt, durften Martin Lepper unseren Vorschlag vorstellen. Und der Mann sagt, zur Überraschung, ist nicht euer Vorschlag. Ich wollte selbst schon einen 100-Wasser-Bahnhof machen.
Lepper hatte die Idee mit dem 100-Wasser-Bahnhof der Stadt Weimar in Thüringen vorgeschlagen. Die hat damals abgewunken, weil sie ja Goethe, Schiller und das Bauhaus hat. Da passte 100-Wasser nicht so gut hin. Der zweite Glücksfall für Uelzen also. Bahnmanager Lepper sagte zu, das Projekt zu unterstützen, weil es ja seine eigene Idee war. Falls die Leute um Raimund Nowak 100-Wasser selbst überzeugen konnten.
Es mag ja sein, dass sie uns es nicht zugetraut haben. Noch ziemlich jung und unerfahren, konnte er sagen, naja, ob die den 100-Wasser überreden und das Geld zusammenkratzen, das werden wir ja noch mal sehen. Wir haben Glück gehabt, Philipp Rosenthal, der Chef Porzellanfabrik Rosenthal, selbst Oberfranken, der hatte 83 mit 100-Wasser als Erster ein Architekturprojekt gemacht. Und den haben wir gefragt, wie kommt man eigentlich ran an so einen Künstler? Wir waren ja keine Kunstexperten und der war freundlich, hat gesagt, ich schreibe einen Fax. Und er hat einen Fax an 100-Wasser geschrieben. In Uelzen steht ein hässlicher Bahnhof. Es gibt Leute, die wollen das ändern. Hör sie dir mal an. Viele Grüße, Philipp. Und das war für uns die Eintrittskarte in die 100-Wasser-Welt. Weil die haben auf Philipp Rosenthal gehört, waren dann natürlich von unserem Konzept überzeugt, weil ein Bahnhof ist ja immer für alle Architekten was Besonderes.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Glanzzeit der Eisenbahnen. Damals galten Bahnhöfe als die wichtigsten Gebäude. Man setzte die besten Architekten dafür ein. Deshalb überzeugte auch die Idee, einen Bahnhof zur Weltausstellung neu zu gestalten. 100-Wasser passte dafür. Deswegen war es schlussendlich auch nicht mehr so schwer, den Künstler selbst von der Idee zu überzeugen.
Allerdings sind wir ein Projekt, das unter den Einschränkungen des Denkmalschutzes realisiert wurde, weil viele Menschen, die hierher kommen, erwarten viel mehr bunte Fassade, umgestaltete Fenster. Und die sehen sie hier nicht. Sie sehen zwar wunderbare, jetzt haben wir ja gerade das Glück, aber das ist wunderbare Beleuchtung. Hier die Sonne scheint von Westen direkt auf den Bahnhof hinaus. Sie sehen das wunderbar funkelnde Keramik und sie sehen die schön angestrahlten goldenen Kugeln. Besseren Zeitpunkt hätten wir uns gar nicht aussuchen können, jetzt hierher zu kommen. Aber wir durften keine Fassadengestaltung machen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, wir haben einen Kompromiss 100-Wasser.
Zugeständnisse an den Denkmalschutz und deshalb weniger 100-Wasser als von manchen gewünscht. Dafür die historische Bausubstanz des Bahnhofs wiederhergestellt. Und statt Dachpappe oder Wassereimern unter den Löchern im Dach, um den Regen aufzufangen, die erste Photovoltaikanlage auf einem Bahnhof, die größte in Deutschland, 1997 gebaut. Damit konnten dann alle leben. Naja, fast alle. Einige waren immer noch unzufrieden und drohten damit, die 100-Wasser-Kunst wieder abzureißen. Und das Geld musste ja auch irgendwie zusammenkommen. Dazu gleich mehr. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD Audiothek. Mein Tipp, jetzt gleich abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Der 100-Wasser-Bahnhof in Uelzen ist Thema dieser Folge. Er entstand vor 25 Jahren als Projekt zur Weltausstellung Expo im Jahr 2000 in Hannover. Heute besuchen viele Touristen und Kunstinteressierte den Bahnhof. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter 100wasserbahnhof.de. Und alles Wichtige über das Leben und Werk des Künstlers unter 100wasser.com. Die größten Hürden für den 100-Wasser-Bahnhof Uelzen waren überwunden. Durch Zufälle, durch Glück oder weil sie dann doch nicht so groß waren, wie am Anfang gedacht. In puncto Geld haben die Initiatoren getrennt zwischen dem, was die Bahn ohnehin an dem maroden Bahnhof machen musste und dem, was Kunst ist.
Wenn wir das aufteilen, ist der Löwenanteil natürlich normale Bahnhofsgebäudesanierung, Empfangsgebäude und Bahnsteige. Das hat ungefähr gekostet so 13 Millionen D-Mark. Wenn ich das Leuten erkläre, die Baukostenverständnis haben und sage, wir haben hier ein Gebäude kernsaniert und Bahnsteige hier beidseitig an einem Inselbahnhof saniert und dafür wurden 13 Millionen D-Mark ausgegeben. Die glauben es nicht, sagen, dafür kriegst du heute 6 Doppelhaushälften. Die Kunst hat ungefähr gekostet so 1,5 Millionen D-Mark. In erster Linie die Gestaltung der Säulen. Wir haben sehr viel Geld für Keramik ausgegeben. Das können Sie ja nicht im Baumarkt kaufen, was hier ist. Das müssen Sie extra brennen lassen.
Dieses Geld stammt zum Beispiel aus Stiftungen. Vom Eisenbahngeld wurde nichts abgezwackt, versichert Raimund Nowak.
Alle Eisenbahnfreunde kann ich beruhigen. Bin ja auch ein Eisenbahnfreund. Es liegt nicht an uns, dass das eine oder andere Stellwerk vielleicht hakt oder die eine oder andere Sanierung nicht vorgenommen wurde. Das Kunstgeld haben wir extra gesammelt.
Am Ende übrigens gar nicht so teuer wie gedacht. Hundertwasser, sicher umstritten, trotzdem ein Weltstar in der Kunstszene, bekam weniger als erwartet für seine Entwürfe. Die sind Kunst und als Kunstwerk auch urheberrechtlich geschützt. Und wer zum Beispiel davon Fotos macht für Postkarten, Poster oder Kalender, muss dafür zahlen. Über diese Schiene wird ein guter Teil des künstlerischen Engagements finanziert. Gut für den Verein, Hundertwasser behielt die Rechte an seinem Kunstwerk, der Verein konnte das Projekt finanziell stemmen. Auch mit dem Denkmalschutz gab es einen Kompromiss. Drinnen durfte viel verändert werden, an der Fassade fast nichts.
Wenn die Denkmalspflege allein hätte entscheiden dürfen, hätten sie alles nicht zugelassen. Also der erste Termin sah so aus, dass sie gesagt haben, nicht ein Pinselstrich wird hier vom Österreicher gemacht werden. Deswegen ist am Ende wirklich dann ein Kompromiss getroffen worden. Ich glaube, der ist auch tragfähig. Hundertwasser hat ja selbst gesagt, als Widmung für diesen Bahnhof, weil seine Wurzeln kappt, kann nicht wachsen. Das heißt, man muss auch die Herkunft des Gebäudes akzeptieren und kann jetzt nicht einfach sagen, was interessiert mich der Hubert Stier? Ich mache jetzt meinen Bahnhof, reiß alles ab und mache einfach bunte. Da war ja auch die Befürchtung bei einigen, der ehemalige Bürgermeister ist rumgerannt und hat gesagt, wenn der Hundertwasser da nur eine Zwiebel draufsetzt, dann werde ich am Ende selbst mit Gerd Schröder kommen. Er war damals Ministerpräsident und wir werden die Zwiebel da wieder abreißen.
So weit kam es nicht und die Wogen von damals haben sich wieder geglättet. Auch andere Ideen waren ja vor 25 Jahren etwas ungewöhnlich. Dass an einem Hundertwassergebäude Pflanzen einfach wachsen dürfen, anderswo würde man sagen, dass Unkraut sprießt. Bei Hundertwasser gibt es kein Unkraut, nur Spontanvegetation. Oder die komplette Begrünung des Dachs zum Beispiel, auch die war ungewöhnlich.
Bäume, die durch die Bahnsteigdächer wachsen und so, das waren ja Sachen, die später erst Architekten wieder aufgegriffen haben. Das ist ja Hundertwasser sowas wie ein Trendsetter gewesen. Er hat ja die Natur mit der Architektur verbindet. Das war die Idee Hundertwassers, die jetzt wieder aufgegriffen wird übrigens. Weil er war nicht der Erste. Früher wurde es auch häufiger gemacht. Aber er hat es in den 80er, 90er Jahren eigentlich wieder populär gemacht. Und das war hier schon auffällig. Die Leute sind gekommen und was machen die Bäume auf dem Dach?
Neuland war damals auch die Solartechnik, eine Photovoltaikanlage auf dem Bahnhofsdach. Die sah man zwar von unten nicht, aber da war sie trotzdem. Bahnmanager Lepper wollte das alles auf allen größeren Bahnhöfen auch umsetzen. Es wurde ihm ausgeredet, wie Raimund Nowak sagt, oder nur bei einer Handvoll Stationen in Ansätzen umgesetzt, wie auf dem Glasdach des Berliner Hauptbahnhofs.
Es läuft jetzt gerade nochmal ein Forschungsprogramm. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass geguckt wird, ob es wirklich eine gute Idee ist, Bahnsteigdächer und Empfangsgebäudedächer für Photovoltaik zu nutzen. Es ist optimal, weil unbeschattete Flächen, sie haben Skaleneffekt, gehört ja alles der Bahn, was sie für Flächen haben. Wunderbar, ich glaube, da hat Uelzen einen Trend gesetzt, allerdings ein bisschen zu früh. Wir kamen in einer Phase mit der Photovoltaik, wo niemand glaubte, dass Photovoltaik in Deutschland tatsächlich einen Durchbruch erleben wird. Ich durfte einmal in einer hochwichtigen Runde die Uelzer Idee vorschlagen. Leider waren alle Experten der Auffassung, Photovoltaik wird nie in Deutschland eine Chance haben. Und Martin Lepper wurde davor gewarnt. Lassen Sie das den Hundertwasser auf dem Spinnerbahnhof machen, aber nicht woanders in Deutschland.
So ganz richtig lagen die Fachleute damals nicht. Heute erzeugt die Sonne schon 15% des Stroms in ganz Deutschland. Tendenz stark steigend. Warum es für das Kunstprojekt vergleichsweise wenig Widerstand gab, dafür sieht Raimund Nowak von den Initiatoren vor allem einen Grund, den Namen Hundertwasser. Damit konnte so gut wie jeder etwas anfangen, nicht nur in Uelzen.
Das ist ja in der Stadt, wo ich komme ja von hier. wir früher immer erklären mussten, wo wir eigentlich sind und was das für eine Gegend ist. Plötzlich erlebten die Uelzer, dass sie irgendwo hinkommen und sagen, ich komme aus Uelzen. Und die Leute wissen, das ist der Hundertwasserbahnhof. Das war enorm, das war eine völlige Verwandlung des Verhältnisses zu diesem Bahnhof. Weil plötzlich sind sie auf einer Landkarte als Ort. Ob sie jetzt alle froh sind, dass sie gerade mit Hundertwasser verbunden werden, ist eine andere Frage. Aber sie haben ein Gebäude in ihrer Stadt, das sonst niemand hat. Das ist der einzige Hundertwasserbahnhof auf der Welt.
Die meisten Besucher des Bahnhofs in Uelzen sind Reisende. Pendler nach Hannover oder Umsteiger nach Hamburg. Reisende aus Berlin oder Passagiere nach Bremen. Einige kommen aber auch nur hierher, weil sie Hundertwasser-Fans sind und den Bahnhof als Kunstwerk sehen wollen. Seit einem Vierteljahrhundert inzwischen. Zum Jubiläum soll der Bahnhof aufgefrischt werden, unter anderem mit einem Architekturmuseum. Dort soll es dann einen Überblick geben über weitere Werke von Friedensreich Hundertwasser. Was hat er sonst noch so gebaut und wie hat er gebaut? Schon heute gibt's im Bahnhof einen Kunstraum mit viel Material von und über den Österreicher. Außerdem führen Raimund Nowak und die anderen Vereinsmitglieder regelmäßig durch den Bahnhof. Auch wenn sie keine Führung mitmachen wollen, planen sie beim Umsteigen einfach ein bisschen Zeit ein und entdecken sie den Bahnhof auf eigene Faust. Es gibt viel zu entdecken. Warum der Hundertwasserbahnhof ein Bahnhof zum Wohlfühlen ist, dazu gleich mehr. Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Neue Folgen gibt's immer am letzten Sonntag im Monat bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir einfach eine Mail an abenteuer-eisenbahn@mdr.de.
Der Bahnhof war so kaputt und ich bin ja immer gependelt zwischen Uelzen und Hannover, habe ich immer gedacht, du fühlst dich ja als Bahnkunde wie der letzte Mann, der hier irgendwo steht. Wenn es windig war, dann donnerten die Türen hier durch, da zog es wie verrückt. Das war eigentlich meine Idee. Bahnhöfe müssen als Punkt des Reisens, hier fängt ja eine Reise an meist, man muss das schön haben.
Hier umzusteigen ist eine Freude, sich hier aufzuhalten auch. Der Bahnhof in Uelzen gehört zu den saubersten der Republik, ist Raimund Nowak überzeugt. Immer wieder kommen Passagiere zu ihm und sagen, das ist ja Wahnsinn, wie sauber es ist.
Der einzige Bahnhof übrigens, kein Graffiti. Ich habe jetzt vor kurzem in so einer Stadtentwicklergruppe aus der Schweiz gehabt. Die erste Frage war, wie viel Geld gibst du denn aus, um hier die Graffitis zu entfernen? Null. Wir haben eine absolute Akzeptanz des Gebäudes, auch von Leuten, die normalerweise etwas weniger pfleglich mit öffentlicher Infrastruktur umgehen. Wenn man sowas baut, ist ja auch eine Erfahrung. Die Leute haben eine enorme Hemmschwelle, sich hier schlecht zu verhalten.
Sie haben gesagt, dass der Bahnhof überdurchschnittlich sauber ist. Ja. Das heißt aber nicht, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass überdurchschnittlich viel Geld zum Saubermachen verwendet wird.
Ich glaube, es wird ein bisschen mehr als normal ausgegeben. Will ich gar nicht abstreiten. Aber was ja viel wichtiger ist, wie verhalten sich eigentlich die Nutzer? Und wir haben ja hier nicht ein Kunsthallenpublikum in erster Linie. Ja, hier sind ja Menschen, die umsteigen, in erster Linie Regionalverkehr. Die verhalten sich viel besser hier als in Bahnhöfen, die nicht so attraktiv sind. Ich schaue mir andere Bahnhöfe sehr viel an, fahre ja mit der Bahn sehr viel und vergleiche da natürlich immer mit Uelzen und sehe, wie Leute sich anders verhalten, wenn sie in einem Bahnhof sind, wo sie merken, das ist Kunst hier, das ist was Besonderes. Hier kannst du nicht dich wie die letzte Wildsau verhalten, ne?
Das heißt, selbst wenn man vielleicht nicht so kunstaffin ist, wirkt die Kunst auf einen, wenn man hier ist.
Ja, es gibt ja, also wir betreiben ja einen Kunstraum, machen auch Ausstellungen und andere und sehen ja auch, dass natürlich viele normale Bahnkunden nicht unbedingt hierher kommen und sich das anschauen, was wir machen wollen. Aber die halten sich hier auf, nehmen die Kunst natürlich wahr, die bunten Säulen, sie sehen, es plätschert ein Brunnen, ja, sie sehen, das ist was Besonderes und sofort ist ein anderes Verhältnis zum Gebäude.
Können wir uns mal jetzt gehen angucken, wir rein.
Ja.
Welche Besonderheiten der Bahnhof hat? Über die Säulen haben wir schon gesprochen.
Hier haben wir jetzt Haupteingang. Das war für Uelzer natürlich dann das zentrale Erlebnis. Hier durften wir innen uns richtig austoben. Also kreisrund die Zwischendecke aufschneiden, eine Kuppel setzen auf das Dach, ne? Und hier dann einen Treppenaufgang wirklich rund. Und Sie sehen es hier. Eine sehr, sehr sauber, ordentlich und von der Atmosphäre her eines Bahnhofs. Sie sehen eine gewisse Ruhe auch. Die Leute sitzen manchmal hier verteilt an verschiedenen Stellen, ja, auch und verhalten sich entsprechend der Stimmungslage, die wir haben.
Sie glauben also, dass die Architektur auch auf die Reisenden wirkt, die vielleicht jetzt gar nicht wegen der Kunst hier sind?
Unbedingt, auf den normalen Barkunden. Wir sind ja ein Umschlagebahnhof, wir sind Fußballfans, wir kommen Werder Bremen, St. Pauli, Eintracht Braunschweig, Hannover. Hier wird viel umgestiegen auch. Wir haben auch richtig, also eher ein Problempublikum. Ich kann dazu sagen, auch die merken, es ist ein besonderer Bahnhof. Hier kannst du nicht einfach dich so verhalten, wie du vielleicht es in einer anderen Stadt machen würdest. Es ist eine andere Stimmung, weil es schön ist. Deswegen haben wir erstaunlich wenig Probleme mit Zerstörung, mit Vandalismus oder Ähnlichem, wo alle gesagt haben, zu Beginn, kannst du hier nicht so Kunst einfach so stehen lassen. Oder?
Und es wirkt vielleicht auch, dass es nicht so hektisch ist wie in anderen Bahnhöfen, weil normalerweise ist man ja immer angespannt im Bahnhof, kriege ich den Zug noch, muss ich vielleicht rennen?
Das gibt es auch. Die hier hochkommen, sind ja dann auch viele, gerade wenn sie Aufenthalt haben oder aus dem Tunnel nach oben kommen. Es ist auch hier in Regel niemand, der sich jetzt oberhektisch verhält. Das dämpft. Also meine Empfehlung für alle Bahnhofsbauer, schaut, dass ihr es auch schön gestaltet. Ihr müsst ein Niveau erreichen, dass die Leute positiv diszipliniert in ihrem Verhalten.
Jetzt würde vielleicht jemand sagen, das kostet aber viel Geld.
Natürlich will ich jetzt auch fair sein und sagen, du kannst jetzt nicht über einen Weltstaat dran setzen. Aber es gibt durchaus erstmal vom Pflegezustand, von der Sauberkeit her, dass man das auch beachtet, ja, dass man erst nicht die Probleme schafft. Kunst hat ja auch Akzeptanzprobleme häufig. Kunst hat so eine positive Wirkung, weil sie eine gewisse Stimmung aufhält und offensichtlich auch Aggressivität wegnimmt. Ja, dass niemand eine Aggressivität gegen diese Kunst hat. Das ist, was mir am meisten auch wundert, ja? Dass diese, wo sie dachte, was immer kommt, für so einen Mist habt ihr Geld oder so, ne? Kommt gar nicht. Gibt Leute, die sagen, kann ich nichts mit anfangen. Sowohl Leute, die sehr hohen Kunstanspruch haben, die das kitschig finden vielleicht ein bisschen, wie auch Leute, die sagen, für Kunst habe ich noch nie, weil mich interessiert. Ne? Aber auch die sind in der Regel nicht aggressiv.
Was gibt es denn sonst noch zu sehen hier, wenn man mal noch ein bisschen weitergeht?
Wir können mal gucken. Zur Frage, wie haben wir überhaupt gebaut? Weil der Mann lebte ja auf Neuseeland. Und wir haben dann auf der Basis von Fotos gearbeitet. Ja, wir hatten das Glück im Verein hier, einen guten Fotografen zu haben. Der hat das gesamte Gebäude, das Marode, einmal abfotografiert. Man konnte nicht das, was man mit dem Smartphone macht, wir fotografieren und schicken das mal eben per WhatsApp nach Neuseeland und er guckt da drauf, sondern richtig schön fotografiert, schön entwickelt, große Fotos und auf der Basis der Fotos hat Hundertwasser dann seine Ideen entwickelt und dann ist das über die Architekten, Peter Pelikan, Heinz Springmann, die haben dann den Architekturentwurf draus gemacht und die hatten dann natürlich in erster Linie die Auseinandersetzung mit Denkmalspflege und Eisenbahnbundesamt. Wir sind ja ein richtiger Bahnhof.
Kein Kunstbahnhof oder künstlicher Bahnhof.
Nee, kein Kunstbahnhof. Und dann ist Jahrhundertwasser im Jahr 2000 im Februar verstorben.
War er dann überhaupt nicht hier, bevor das umgesetzt worden ist?
Wie alle Hundertwasser-Architekturprojekte musste er mit Architekten zusammenarbeiten. Weil er kein Architekt, er war ja Maler. Er hat Ideen, an der Architekturideen, aber war kein Architekt. Hat er mit, hauptsächlich Peter Pelikan, Heinz Springmann, Architekturprojekte umgesetzt. Dafür braucht er ja nicht hier sein. Dafür, er zeichnet sie ja. Die Architekten machen den Entwurf und er hat den Handwerkern enormen Spielraum noch eingeräumt. Es gibt eine, Sie sehen gerade, wo wir hier stehen, die Handwerker haben nochmal gesagt, damit man uns nicht vergisst, wird nochmal das Geländer, eine Eisensäge oder eine Schraubzwinge eingebaut. Na, am Boss, das war...
Ja, oder vom Gleis ein Stück.
Ein Stück vom Gleis, genau. Ja, also das ist dann so gewesen, dass wir dann 99 angefangen haben zu bauen und im Jahr 2000 musste Hundertwasser ja wieder nach Europa. Und er ist dann tatsächlich im Februar von Neuseeland, Auckland, auf das Passagier, auf den Oceanliner, Queen Elizabeth II, gestiegen und nach 4 Tagen verstorben. Herzinfarkt. Das heißt, er kam nie an. nichts Besonderes für ein 100-Wasser-Architekturprojekt, das der Künstler gar nicht vor Ort ist, gesehen hat. Hier aber die Besonderheit, dass 100-Wasser all das, was er geplant hat, was mit Architekten gemacht wurde, was bewilligt war, ist realisiert worden. Die Denkmalspfleger hatten immer Angst, dass hier Fakten geschaffen werden, indem einfach was gemacht wird und dann kommen sie nicht mehr gegen an, weil es ja ein Weltstau und das ist kurz und ihr Barbaren, wir nehmen das weg. Also deswegen haben die sehr darauf geachtet, dass hier nichts passiert, was nicht bewilligt ist. Das Einzige, was wir hier jetzt nachträglich noch eingebaut haben, ist der Brunnen. Weil wir stehen, jedes 100-Wasser-Gebäude hat einen Brunnen. Und wir haben hier von einem Freund von 100-Wasser aus Wien, in Wien ein bekannter Brunnenbauer, der hat dann im Jahr 2004 hat diesen Brunnen dann nachträglich gestaltet.
Gibt es eine Lieblingsstelle von Ihnen, was Sie besonders gern hier haben an dem Bahnhof?
Das variiert natürlich. Für die Gäste sind es die Toiletten. Also das ist für Besucher in der Regel der richtige Ort, wo wir gesagt haben, das muss man gesehen haben. Das ist tatsächlich eine einzigartige Stelle im Bahnhof ist. Bei mir ist es eher so, dass ich bestimmte Säulen mag, die ein bestimmtes Farbspiel haben. Da variiere ich aber auch. Hängt immer davon ab, wie gerade das Licht scheint. Das ist das Besondere hier, dass die Säulen immer anders aussehen.
Damit geht der MDR Thüringen-Podcast Abenteuer Eisenbahn zu Ende. Heute ging es um den Bahnhof in Uelzen, gestaltet nach Entwürfen des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Sie interessieren sich für Kunst? Dann hören Sie mal in den Retro-Podcast Künstler in der ARD-Audiothek rein. Gespräche mit Künstlern der 50er und 60er Jahre, zum Beispiel mit Oskar Kokoschka oder Friedensreich Hundertwasser. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer.